Rapide, steht schon drauf, auch im Flyer. Dr. Elmar Kunzil hat sich ein wunderbares Thema ausgesucht, nämlich Kohelet, der Prediger, Ekklesiastes. Ein hartes Buch, 12 Kapitel, schwere Kost, passt in die Jahreszeit, wird im jüdischen Kontext als Megillah auch um die Jahreszeit gelesen in der Synagoge. Keine leichte Kost erwartet uns. Wenn Sie denken, dass es amüsant wird, muss ich Sie leider ein bisschen enttäuschen. Es ist nicht traurig, aber es ist ernst. Keine traurige Kost. Es gibt auch sehr traurige und schwere Kost im Judentum, aber diese ist eine ernste Kost, aber die uns doch zeigen wird, dass wenn wir diesen Ernst wahrnehmen und bearbeiten werden, zu einer ungeheuren Tiefe und zu einem neuen Verständnis dessen, was Leben auf Erden und Leben mit Gott bedeutet. Ich habe mich ganz tief hineingekniet, ich habe das Thema schon ein paar Mal gehalten in den letzten 10 Jahren, aber wenn Elmar Kunzil und Susanne Grimmer abgesprochenermaßen sich das für ein längeres Seminar hier in meinem geliebten Franken wünschen, dann muss ich mich natürlich zum 10. Mal hineinknien, was ich getan habe. Und ich habe für Sie aus dem Ozean der rabbinischen Exegese wunderbare Perlen aus den großen Muscheln herausfischen dürfen, die ich für Sie verarbeitet habe. Und wir werden intensiv arbeiten am Text. Ich habe den Martin Buber, Franz Rosenzweig Text wieder mitgebracht. Elmar Kunzil und Susanne Grimmer haben den kopiert. Und wir werden am Original arbeiten, sodass wir beide Bibeln benutzen. Ich habe Elmar Kunzil gebeten, dass sowohl die Einheit auf dem Tisch liegt, die liegt bei Ihnen auf dem Tisch, als auch die Übersetzung von Martin Buber, sodass wir mit 2 Übersetzungen immer parallel arbeiten werden. Eine jüdische, Martin Buber, Franz Rosenzweig, und die klassisch-katholische Einheitsübersetzung, um Unterschiede herauszuarbeiten. Natürlich habe ich das Original im Hebräischen dabei. Ich werde immer im Original arbeiten, Original Heilige Schrift, Original Kohelet, und Ihnen aus diesem Ozean des Hebräischen, des Jüdischen, immer wieder Einsichten vermitteln. Sie brauchen kein Hebräisch. Einsicht, die ich ins Deutsche übertrage, damit Sie verstehen, was wirklich dahinter steckt. Ich habe mir das so gedacht, dass wir heute Abend kurze Vorstellungsrunde machen und anschließend eine meditative Einheit. Das heißt, wir werden nicht sofort hineinplatzen, direkt in Kohelet 1, in dieses schwierige Thema, sondern wir werden erstmal schauen, was wissen wir überhaupt über Kohelet, was bedeutet Kohelet, und morgen werden wir ganz akribisch am Text arbeiten. Vielleicht machen wir es so, was halten Sie davon, das habe ich auch in Schwarzenberg gemacht, wir stehen ja nicht so sehr unter Zeitdruck, jeweils ein Tisch, ein Mensch, unterhält sich mit seinem Nachbarn und befragt ihn ganz kurz, das ist eine Achtsamkeitsübung, nach den Grundfakten. Wer bist du, beziehungsweise wer sind Sie? Woher kommen Sie? Wie stehen Sie im Leben? Ledig, verheiratet, geschieden, verwitwet? Und was versprechen Sie sich von dem Seminar mit Yuval Lapide? Was halten Sie, welches Verhältnis haben Sie zur Bibel, zu Israel? So ganz kurze, seminarspezifische Fragen. Nicht die gesamte Biografie aufreißen, sondern nur die Facts. Und dann stellt einer seinen Nachbarn vor. Finde ich spannender, finde ich ein bisschen kommunikationsförderlicher, als immer nur die gleiche Litanei von sich runterspulen, sondern mal schauen, was sagt mir der andere, wie nehme ich das auf, ohne aufzuschreiben, wie viel speichere ich in 5 bis 10 Minuten und wie kann ich den anderen der Gruppe präsentieren, sodass die Gruppe ein Bild, einen Eindruck von ihm hat. Wollt ihr als Ehepaar zusammenbleiben oder wollen wir...
Ja, ich würde gerne...
Ja, dass Sie Ihre Frau vorstellen?
Das ist spannend, ja.
Ja, oder sagen Sie einfach, das kennen wir schon auswendig.
Nee.
Ist für Sie neu?
Nee.
Okay.
Noch keine goldene Hochzeit gehabt, das ist noch neu.
Noch neu, wunderbar. Also 10 Minuten, jeder 10 Minuten ins Gespräch. Befragen Sie sich noch nach Dingen, die wichtig sind. Ich wiederhole die Fragen. Bitte nichts aufschreiben, die Dame. Nichts aufschreiben, nichts aufschreiben, nur der Kopf. Null aufschreiben, null. Kein Kuli, nichts, nur der Kopf. Der Kopf und das Herz. Sie, ich wiederhole die Fragen. Hallo, die Dame, bitte. Ich möchte Sie nur um eins bitten. Bitte keine 2 Gespräche. Ich wollte Sie gerne um eine kleine Spielregel bitten in meinen Seminaren. Man darf bei mir im Seminar aufstehen. Neulich hatte eine Dame wahnsinnige Rückenschmerzen, durfte sich hinten hinlegen. Man darf aufstehen, man darf sich hinlegen, man darf essen, man darf trinken, man darf atmen, man darf lächeln, man darf weinen, alles. Nur eins möchte ich Sie aus Respekt voreinander, das habe ich in meinen vielen Jahren des Studiums als wertvoll gelernt, bitte keine 2 Gespräche. Nicht das Kaffeehaus bitte mit einem jüdischen, christlichen Lehrhaus verwechseln, sondern wenn Sie Fragen haben, und seien Sie nur Verständnisfragen, wie zum Beispiel, wann ist denn Pause, in die Gruppe hinein. Weil es wirklich unachtsam ist, wenn einer mit dem anderen zwitschert. Wir wissen ja nicht, was dann los ist, und das ist dann meistens ansteckend, sodass an allen Ecken und Enden auf einmal gezwitschert wird. Und darum bitte Sie, höchste Konzentration, wir arbeiten für Gott und mit Gott und durch Gott, und ich möchte, dass das ein heiliges Erlebnis für uns wird. Ein tiefes, heiliges Erlebnis bis Sonntag 12.15 Uhr. Und um die Heiligkeit zu fördern, höchste Aufmerksamkeit und Respekt vor dem Beitrag des anderen. Und wenn Fragen kommen, Herr Lapid, wie heißt das Wort auf Hebräisch? Oder was haben Sie eben gesagt? Ich sage es 100 Mal, aber bitte in die Gruppe und keinerlei 2er-Gespräche. Das ist für mich eine eiserne und eherne Regel aus Achtung voreinander und vor Gottes Präsenz in unserem Haus in 14 Heiligen. Ist das für Sie akzeptabel? Und Sie können mich gerne fragen, auch ins Wort fallen. Wie war das Wort nochmal? Was heißt das Wort da in Kohelet 2,7? Können Sie es noch einmal sagen? Mache ich gerne. Okay, und jetzt zu zweit. Thomas mit dem Tischnachbarn. Immer zu zweit sprechen. Ich hoffe, es geht auf. Wollen wir gerade mal sehen. Zwei. Geht's auf? Wunderbar. Und Sie mit Ihrem Gatten. Sie tauschen sich aus. Nochmal keine langen biografischen Geschichten. Maximal 7 bis 10 Minuten pro Person, pro Paar. Und wie gesagt, nur Facts, die unser Seminar betreffen. Nicht, wann hast du dich zum ersten Mal verliebt im Leben, sondern wer bist du, wo lebst du, wie ist dein Familienstand, was machst du im Leben und was versprichst du dir vom Seminar? Nur seminarspezifische Fragen. Kurz und bündig, und Sie achten darauf, dass dann auch gewechselt wird. Sie befragen Ihren Gatten, Ihr Gatte befragt Sie, Sie stellen Ihren Gatten vor, Ihr Gatte Sie, und nur diese Basic Facts, die unser Seminar betreffen, damit wir ein Profil bekommen von der Person und ihrem Verhältnis zur Bibel, zu Gott, zu Yuval Lapid etc. Bitteschön. Ich habe das große Glück und die große Gnade, im Heiligen Land geboren worden zu sein. Ich bin aufgewachsen in Jerusalem, in Israel, kenne die Sprache Jesu als Muttersprache, kenne die Mentalität des Orients, habe sehr früh schon angefangen, Bibelexegese zu betreiben, schon in Schulzeiten, habe dann international studiert, mich vervollkommnet und habe beschlossen, nach Gottes Ruf, nachdem ich meine Promotion und meine internationalen Studien zu Ende hatte, mich dem jüdisch-christlichen Dialog in Deutschland auszusetzen. Mein Vater war der berühmte Pinchas Lapide, ist ein Begriff, die Mutter ist die große Ruth Lapide, lebt schon relativ zurückgezogen, ist 86-jährig, gibt mir viel Aufträge in die Hand, weil sie sagt, du bist die nächste Generation, bist ein starker Mann, bist in meiner Heimat, tu was in Franken für die Familie Lapide. Ich bin nicht nur in Franken tätig, aber besonders gerne in Franken. Und ich freue mich sehr, dass ich mit meiner eigenen Art, Sie werden die ja kennenlernen, manche kennen die ja schon wieder zum Beispiel, und Sie beide, ich arbeite sehr dynamisch, sehr dialogisch, sehr emotional, intellektuell, eine Mischung aus beiden. Ich freue mich, dass ich die Gnade und die Berufung von Gott habe, dieses große, kostbare Wort aus den jüdischen Quellen mit Ihnen zu teilen. Und damit es jetzt schon konkret wird, ein Blatt sagt mehr als 1000 Worte. Ein Blatt nehmen und weitergeben. Elmar Kozil hat das vorhin sogar mit Farbkopie. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, sie kostet sonst 50, 60 Cent. Sie kriegen eine Farbkopie geschenkt mit einer wunderschön, wunderschön stimulierenden Herbstlandschaft, die Sie gleich bekommen. Das heißt, ich könnte das geben.
Ja.
Worte der Liebe. Ich will ja mit Ihnen hier in diesem Raum bis Sonntagmittag 12 Uhr, 12.15 Uhr jüdische Exegese machen. Das ist etwas anderes, als was Sie aus katholischen oder evangelischen Mündern kennen. Ich bin ja Jude, wer mich kennt, weiß, dass ich ganz aus dem Judentum, aus der jüdischen Exegese schöpfe. Und als Einstimmung, was rabbinisch-jüdische Exegese wirklich bedeutet, bevor wir morgen um 9.15 Uhr richtig abtauchen oder abheben, habe ich eine wunderschöne chassidische Geschichte Ihnen zu geben. Und Sie werden es nicht glauben, ich habe sie aus einer katholischen Akademie bekommen. Ein Jude geht in eine katholische Akademie, dieses Jahr war es im Sommer. Ich bin jedes Jahr im Sommer eine ganze Woche in den Alpen in Tirol mit der Diözese Innsbruck im Geschäft. Und da gibt es ein wunderschönes Bildungshaus St. Michael auf 1200 Meter Höhe. Und mit dem Haus arbeite ich, wie gesagt, 9 Jahre erfolgreich zusammen. Und jedes Jahr bitte ich die Bildungsleiterin, die dortige Susanne Grimmer, einen kleinen Text zur Einstimmung vorzubereiten. Wir arbeiten eine ganze Woche zusammen. Insofern brauchen wir da natürlich eine längere Einstimmung. Es ist traumhaft schön dort. Dieser See, den Sie oben abgebildet sehen, ist ein See, der vor der Bildungsakademie wirklich angelegt ist. Das ist kein Fantasiebild aus Google, sondern es ist ein tatsächlicher See, dieses Jahr aufgenommen, Ende September, als ich dort war. Und sie hat mir zuliebe einen wunderschönen Text aus einer chassidischen Sammlung zusammengetragen. Eine chassidische Geschichte. Ist chassidisch ein Begriff für Sie? Chassidisch ist die Mystik des Judentums. Nur ganz kurz. Wir machen hier nicht Chassidismus, aber nur zur Erwähnung. Chassidismus ist die, es hat nochmal als Seminarthema, ist die Mystik des osteuropäischen Judentums. Da geht es ganz viel um übersinnliche Erkenntnisse, um Zusammenhänge, die aus den tiefsten Quellen des Menschseins geschöpft werden. Der berühmteste Repräsentant ist Martin Buber. Das ist vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff. Martin Buber, der große Wiederentdecker des Judentums, dessen 50. Todestag wir dieses Jahr begehen. Martin Buber. Und der hat viele Geschichten gesammelt aus der Schatztruhe des Chassidismus des 19. Jahrhunderts in Osteuropa. Und die Michaela Schwarz hat eine wunderschöne Geschichte für uns im Sommer vorbereitet, Spätsommer. Und die möchte ich mit Ihnen teilen, weil sie zum Thema Arbeit mit der Heiligen Schrift aus den jüdischen Quellen, was wir ja machen werden mit Kohelet, unheimlich gut passt. Ein Rabbi sagt zu seinen Schülern, wisst ihr, das Wort Gottes ist keine Lehre. Wenn wir es lesen oder hören, sind wir nicht gescheiter als vorher. Es ist auch nicht einfach eine Stimme, obwohl die Stimme seiner Wahrheit schon näher kommt. Nein, das Wort Gottes ist eher ein Raum und wir sind eingeladen, hineinzugehen, zu tasten, wahrzunehmen mit allen Fasern unseres Lebens, was das Wort uns hier und heute sagen will. Ich wiederhole, das Wort Gottes ist eher ein Raum und wir sind eingeladen, hineinzugehen, zu tasten, wahrzunehmen mit allen Fasern unseres Lebens, was das Wort uns hier und heute sagen will. Und das ist genau meine Attitüde. Vielleicht warten wir ein paar Sekunden, dass wir es mal kurz auf uns wirken lassen. Schweigen wir einen Moment und dann will ich dazu was sagen. Sie können ja noch mal drüber schauen, wie laut jüdischen, das ist nicht nur laut chassidisch-mystischem Verständnis, sondern auch laut klassisch-rabbinischem Verständnis, das kostbare Wort Gottes bedeutet. Wir können ja mal kurz darüber meditieren und dann sage ich was dazu. Ich lese Ihnen vielleicht mal gerade den ersten Satz aus Kohelet auf Hebräisch vor, bevor ich dazu ein paar Worte sage. Der erste Satz, den wir morgen anschauen werden, auf Deutsch natürlich, lautet in der Originalsprache des Hebräischen Thomas folgendermaßen. Divrei Kohelet ben David melech Birushalayim. Hevel havalim amar Kohelet. Hevel havalim. Hakol hevel. Mai trol la adam bechol amalo ashe amol tachat ha-shemesh. Dor holech vedor ba ve'aretz lolam omedet. וזרח השמש ובא השמש, ואל מקומו שואף, זורח הוא שם. הולך אל דרום וסובב אל צפון, סובב וסובב, הולך הרוח ועל סביבותיו שב הרוח. כל הנחלים הולכים אל הים, והים איננו מלא. אל מקום שהנחלים הולכים, שם הם שווים ללכת. Das waren die ersten vier Sätze aus dem Buch des Predigers. Jedes Wort, liebe Freunde und Freundinnen, in 14 Heiligen, ist wirklich, wie diese chassidische Geschichte sagt, ein Raum. Es ist nicht nur eine Anhäufung von Konsonanten und Vokalen, sondern allein das Wort Kohelet, das ja im Deutschen oft benutzt wird, was wir noch interpretieren werden, ist so ein Reichtum an Klang, an Tiefe, an Spiritualität, dass über dieses Wort wir morgen mindestens 5 Minuten sprechen werden müssen. Die hebräische Sprache, liebe Brüder und Schwestern, die Sprache, in der Jesus lebte, litt und lobte, in der er sein ganzes Leben lang wirkte, ist genau die Sprache der Bibel. Wenn wir miteinander Hebräisch machen werden, ob wir Kohelet anschauen oder wie letztes Jahr Chassidismus oder weiß ich, große andere Werke des Ersten Testaments, immer wieder werden wir konfrontiert mit der geheimnisvollen und mächtigen Sprache der Bibel, die Jesus natürlich auch sprach. Und wenn wir ein Seminar miteinander machen, will ich Ihnen versuchen, aus diesem verborgenen Schatz, den für Sie verborgenen Schatz der hebräischen Sprache, Kostbarkeiten zu heben. Die hebräische Sprache ist die Sprache, in der die Bibel ursprünglich geschrieben wurde. Sowohl das Erste Testament, der erste Teil der Bibel, mit all seinen 24 Büchern, als auch der zweite Teil der Bibel. Wir gehen nur davon aus, dass die 4 Evangelien ursprünglich, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, in einer hebräischen Urfassung vorliegen. Bei Matthäus haben wir Aussagen dazu von frühen Kirchenvätern, die davon sprechen, dass eine matthäisch-hebräische Originalfassung vorliegt. Bei anderen vermuten wir das immer mehr. Dann wurde es gräzisiert, latinisiert, germanisiert, sodass wir heute in allen Weltsprachen vorliegend das Neue Testament, sprich die Evangelien und die Episteln Pauli, haben. Aber am Anfang lagen alle Evangelien mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in einer hebräischen Urfassung vor, die in bestimmten jüdisch-christlichen Zirkeln, sprich in messianisch-jüdischen und heidnisch-christlichen Zirkeln zirkulierte. Dann wurde es in die anderen Sprachen übertragen. Und selbst heute, wenn Sie heute die Evangelien oder Kohelet, alle Bücher der Bibel, auf Deutsch lesen, werden Sie merken, es stellen sich unweigerlich Fragen, weil das Ganze, und das will ich mit Ihnen unbedingt heute schon besprechen, aus dem Kontext, aus dem Leben des Orients und somit aus dem Leben der heiligen Sprache der Juden atmet, vibriert, denkt. Das heißt, wenn Sie hebräisches Wissen haben, kann es Ihnen nur zum Vorteil gereichen, wenn Sie nur die deutsche Fassung betrachten, von welchem Buch auch immer, des Alten, Ersten oder Neuen, Zweiten Testaments, ohne sich hineinzudenken, hineinzufühlen, hineinzuarbeiten in die Welt der Hebräer, aus deren Denken die gesamte Bibel entstand, werden Sie nicht weit kommen. Und wir haben Gott sei Dank heute ein Zeitalter, in dem wir leben, aus dem 21. Jahrhundert, in dem enorm viel gefördert und gefordert wird. Wir entdecken so viel heute im Orient durch archäologische Arbeiten, durch wissenschaftliche Funde durch Rekonstruktion des hebräischen Originals nicht mehr vorhandener hebräischer Texte, zum Beispiel im Neuen Testament, dass es sich ungemein lohnt, sich heute zu bilden. Ich werde Ihnen am Sonntagmittag auch Empfehlungen aussprechen für Bücher. Es lohnt sich nicht nur Kohelet, sondern auch andere Bücher der Bibel wirklich mit jüdischen Augen und mit jüdischem Herzen zu verstehen. Denn dadurch wird man einfach bereichert, weil, wie gesagt, alle Bücher beider Teile der Bibel nicht im Frankenland, weder in Oberfranken, noch in Unterfranken, noch in Mittelfranken, noch in Deutschland, noch in Europa entstanden sind. Nirgendwo. Sondern in einem ganz weit gelegenen Kontext, nämlich im Heiligen Land, im Vorderen Orient, in Israel, in Palästina, 2000 Jahre vor uns, mindestens 2000 Jahre vor uns. Kohelet lebte etwa 800 vor, 900, 800 vor, in einem anderen Milieu, orientalisch, sehr ländlich strukturiert und in einer anderen Sprache, die man natürlich kennenlernen muss. Wenn man Hebräisch nicht kann, versteht man nur einen Bruchteil dessen, was im deutschen Text wiedergegeben ist. Und ich werde Ihnen so viel wie möglich, morgen haben wir eine hebräisch-deutsche Übersetzung auf dem Tisch, nämlich bei dem Buber Franz Rosenzweig, der sehr stark versucht, aus dem Hebräischen ins Deutsche zu transportieren. Martin Buber, Franz Rosenzweig, die wir morgen beerben werden, die verteile ich Ihnen, atmen das Hebräische, waren perfekt im Hebräischen, diese beiden großen jüdischen Denker, und perfekt im Deutschen. Und Sie werden merken, wenn wir ab morgen früh 9.15 Uhr mit Martin Buber, Franz Rosenzweig arbeiten, Sie haben eine ungewöhnliche Übersetzung auf dem Tisch. Das ist nicht so geläufig wie Einheit, nicht so geläufig wie Elberfelder und nicht so geläufig wie Luther. Mit Sicherheit nicht, aber aufregend, spannend, herausfordernd. Aufregend, spannend, herausfordernd. Und ich will Sie ja herausfordern. Sie kommen ja nicht in ein Ihnen vertrautes Seminar, in dem Sie einen katholischen Exegeten oder einen evangelischen Exegeten haben, sondern Elmar Kozil und Susanne Grimmer haben mich, ihren jüdischen Bruder, eingeladen, weil ich aus meiner jüdischen Tradition, aus der Tradition, aus der alles entstand, was Sie Christentum nennen und was die christliche Bibel ausmacht, profitieren soll. Und morgen früh, wie gesagt, werden wir immer wieder in die Einheit schauen und natürlich Buber Rosenzweig und versuchen, das Hebräisch hinter dem Deutschen, das Martin Buber und Franz Rosenzweig uns präsentieren, herauszuarbeiten. Und ich, als Ihr Seminarleiter, werde Sie navigieren helfen. Wir werden navigieren. Ein Navi. Wir werden ein Navi benutzen, ein spirituelles Navi, um durch den Ozean des Hebräischen uns zu bewegen und tiefe Erkenntnisse zu gewinnen über Kohelet. Sie wollten was sagen.
Ich wollte fragen, die Sprache Jesu war die Hebräisch oder
Aramäisch? Es war Aramäisch und Hebräisch, aber laut heutigem Stand der Forschung überwiegend Hebräisch. Da hat sich eine neue Entdeckung vollzogen. Dachte man noch vor 40 Jahren überwiegend Aramäisch, weiß man heute durch neue Funde, Stelen, Papyrusrollen, Pergamentexzerpte, dass er seine großen Reden, die Bergpredigt, die Berglehre, die Parabeln und die großen Wunderheilungen auf Hebräisch sprach. Der Trend heute in der Forschung ist, überwiegend sprach Jesus Hebräisch und nur geringfügig Aramäisch.
Und seine Muttersprache war?
Beide. Beide, Hebräisch und Aramäisch sind ja Zwillingssprachen. Das ist so, wie wenn Sie sagen, weiß ich, Plattdeutsch und Hochdeutsch oder Niederländisch und Deutsch, die sind sehr verwandt. Niederländisch und Deutsch sind sehr verwandt. Es gibt ganz viele Gesetzmäßigkeiten. So, dass man sagen kann, Hebräisch und Aramäisch sind sehr dicht beieinander. Okay, jetzt machen wir Folgendes. Wir machen es so. Wir sammeln mal ein bisschen. Kohelet ist ein Buch. Das Wort Kohelet heißt Versammler. Machen wir morgen noch. Buber übersetzt es immer mit Versammler. Wir machen jeder mal für sich ein paar Minuten Reflexion. Schriftlich oder mündlich. Welche Bücher im Ersten Testament kennen Sie, in denen ein Mensch ebenfalls nachdenkt über die Wesentlichkeiten im Leben? Ich wiederhole, Kohelet ist ein Buch, der Prediger genannt oder der Versammler, Ekklesiastes auf Griechisch genannt, 12-kapitliges Buch, in der ein großer Mann, David, Sohn Salomo, nachdenkt über das Leben. Es ist ein sehr reflektierendes Buch, passt gut zur Herbstjahreszeit, weil auch der Herbst einlädt zum Reflektieren, zum Meditieren, zum Kontemplieren. Und ich bitte Sie mal nachzudenken, um zu versuchen zu verstehen, was in dem Buch passiert. Welche anderen Bücher kennen Sie auch, in denen Menschen im Ersten Testament nachdenken, da können Sie die Bibel benutzen, wenn Sie wollen, gerne, Menschen nachdenken über den Sinn im Leben, die tieferen Bezüge des Lebens, tiefere Aspekte des Lebens. Da gibt es nämlich einige Bücher. Da ist nicht nur unser Prediger Salomo vorherrschend, sondern auch verschiedene andere Denker. Versuchen Sie mal durchblättern. Sie können auch zu zweit mit Ihrem Nachbarn sprechen. Ja, genau. Machen Sie ein paar Aufzeichnungen. Dankeschön. War eben schon ein wichtiger Beitrag. Es gibt noch mehr. Gehen Sie mal innerlich oder wenn Sie wollen auch mit Hilfe der Bibel vor. Welche Bücher sind Ihnen bekannt, damit wir Kohelet ein bisschen einordnen können? In den großen Kontext der Heiligen Schrift, welche Bücher kennen Sie, in denen die Verfasser über ernsthafte Dinge nachdenken, in deren Büchern es nicht um Handlung geht, wer macht was mit wem, sondern Menschen denken nach über innere, große Zusammenhänge des Lebens? Da gibt es einige. Manchmal sind es nur Teile der Bücher, aber es sind immerhin schon Kapitel für sich. Mutungen ausdrücken, wer hat, ja, sagen Sie was, René. Nennen Sie uns ein paar Bücher. Sehr schön. Ja. Richtig, in einem Apokryphenbuch. Richtig, in deuterokanonischen oder in Apokryphenbüchern, wie zum Beispiel Weisheit oder Jesus Sirach. Richtig. Was fällt Ihnen ein im Kontext des Pentateuchs? Im Kontext des Pentateuchs, die fünf Bücher Mose. Oder sammeln wir noch mehr. Hiob ist ein wunderbares Beispiel. Sie wissen übrigens, dass König Salomo als der Verfasser mehrerer Bücher gilt. Der König Salomo gilt als Verfasser welcher Bücher des Ersten Testaments? Hohelied. Natürlich, das Hohelied der Liebe, Psalmen. Die Sprüche, ne, Psalmen, König David. Er soll eigene Psalmen geschrieben haben, aber das Buch der Psalmen, die 150 Psalmen, werden im jüdischen Denken überwiegend König David zugeordnet. Okay. Ja? Also, das Hohelied der Liebe, die Sprüche Salomos und das Buch Kohelet. Er gilt als Verfasser dreier Bücher. Die Weisheit wird ihm auch zugeordnet, nur die König Salomo. Salomo. Salomo, dem Sohn Davids.
Ja, ich hatte es auch gelesen. Und habe das auch im Internet verfolgt und so, mich damit ein bisschen beschäftigt. Und da las ich auch, dass das praktisch erst im 2. Jahrhundert nach Christus geschrieben wurde. Obwohl ja er schreibt, ich Sohn des Königs und Salomon und der ist auch, was weiß ich, 1000 vor Christus oder wann?
Richtig, 900 vor, genau.
Ja, so ungefähr.
Ne? Ja, und ja. Passt ja nicht zusammen. Also wie denken Sie sich, wie müsste man das zusammenbringen? Wenn er doch 900 vor lebte, König David war etwa 1000 vor und Salomo 850 vor. Wie kriegt man das dann zusammen? Ja,
vielleicht aus mündlichen Überlieferungen später geschrieben.
Bei der Bibel auch, dass es so Sammlungen waren und dann...
Ja, ja.
Oder dass der Herr Kohelet sich einfach bezogen hat auf ihn. In bester Absicht oder so.
Ja, wissen Sie, man kann das auch so erklären, natürlich. Laut jüdischer Tradition schrieb König Salomo dieses Buch eben, wie gesagt, 850 vor. Und wenn Sie in Kommentaren lesen, dass das später noch verfasst wurde, kann man natürlich sagen, vielleicht eine Endfassung, eine Endredaktion. Eine Endfassung, eine Endredaktion, eine Überarbeitung. Laut jüdischer Tradition, die ich Ihnen vertrete, schrieb er das, wie gesagt, im 10. Jahrhundert vor, 900 vor. Um 850 vor.
Also das weicht ab von den Kommentaren.
Weicht schon ab. Da gibt es heute große Diskussionen natürlich. Da gibt es christliche Lager und jüdische Lager. Aber das jüdische Lager, das ich Ihnen gegenüber vertrete, ist das Lager, das sagt zur Zeit Salomos, sprich 900 vor, was nicht ausschließt, dass noch spätere Redaktionen erfolgten, dass man später noch darin korrigierte, überarbeitete, veränderte. Aber ursprünglich vertrete ich die Auffassung des jüdischen Denkens, wonach im 10., 9. Jahrhundert vor er es verfasste. Also wir halten fest, König Salomo, das werden wir auch im Text lesen. Wir werden dazu auch, wenn die Zeit reicht, im 1. Könige einen Bericht lesen über ihn selbst. Gott schreibt über ihn und begegnet ihm im 1. Könige 3, in dem Kapitel, in dem er eine große Vision hat. Und in 1. Könige 8 hat er ein großes Gebet, das er an Gott richtet. Also er wird uns beschrieben in der Bibel selbst als ein Mann, der sehr viel Weisheit aufhäufte und sehr viel Weisheiten von sich gab. Und laut jüdischer Tradition ist er Verfasser des Hohenlieds der Liebe, der Sprüchesammlung, die sogenannten Sprichworte, auch ein riesiges Buch im Ersten Testament, im ersten Teil der Bibel, und dieses Buches Kohelet, 12 Kapitel Kohelet oder Prediger. Was wissen Sie noch? Die anderen Teilnehmer, der Anästhesist, was fällt Ihnen noch ein? Bücher, in denen Menschen nicht nur handeln, heiraten, Kinder kriegen, wegziehen, Spannungen haben, sondern in denen einfach reflektiert wird. Unser Buch Kohelet ist ja ein sehr meditatives Buch. Da fließt kein Blut, da tötet niemand niemanden, da wird nicht geschieden, da wird nicht geheiratet, da kämpft man nicht um Brunnen, da kämpft man nicht um Felder, sondern wird nur reflektiert. Sehr schön, genau, die Psalmen. Die Psalmen sind ja auch große Reflexionen über das Leben. Genau, was fällt Ihnen noch ein?
Ich wollte gerade die Psalmen sagen, mir ist aber doch eingefallen, was ist in Levitikus?
Richtig, Levitikus ist auch, ja, was ist der Unterschied zwischen Levitikus und Kohelet? Levitikus ist mehr das dritte Buch der Bibel, ist ein Buch, in dem sehr viele Anweisungen stehen. Das ist das sogenannte Priester.
Vers 11 eben, diese Anweisungen mit dem Blut und mit dem
genau, und so aber es ist mehr ein Anleitungsbuch. Es ist mehr ein Anleitungsbuch für das Handeln der Priester im Tempel. Die Priester werden angeleitet, im Tempel zu handeln. Und es ist weniger ein reflektierendes oder meditatives Buch. Insofern haben Sie mit Hiob recht, mit den Sprüchen recht. Auch das Hohelied der Liebe reflektiert ja die Liebe zwischen Mann und Frau. Ist auch ein meditatives, kein Handlungsbuch. Was fällt Ihnen noch spontan ein? Wenn Sie so wollen, haben Sie ja in vielen Büchern der Bibel reflektierende Passagen. Zum Beispiel im fünften Buch Mose, im Deuteronomium gibt es ein großes Abschiedslied, Kapitel 32. Da reflektiert auch Moses sehr stark über den Sinn des Lebens. Kapitel 32 im fünften Buch Mose und Kapitel 33 sind große Reflexionen über das Wesen des menschlichen Lebens.
Ich denke, dieser ganze Zwiegespräch ja. zwischen Moses und Gott ist eigentlich immer so wie Kohelet, auch eine philosophische Auseinandersetzung.
Genau.
Wenn Sie, eine Sinnfrage, wo ist Schuld, wo ist
genau,
Verantwortung,
Thomas.
Ja. Bis zu welchen Grenzen kann ich das übernehmen, ja. wo steht Gott mir bei? Wie kann er das überhaupt zulassen, dass sie hier abstürzen, goldenes Kalb und die Sache mit den Spionen?
Genau.
Also das zieht sich, man könnte das extrahieren aus den ganzen fünf Büchern Mose.
Sie können sagen, genau, sehr schön. Alle fünf Bücher Mose, nicht nur das fünfte, enthalten immer wieder Passagen, in denen über das Leben reflektiert wird, in denen Gott etwas aussagt über das Wesentliche im Leben, was wir hier miteinander machen werden. Und neben großen Handlungen, großen Szenen und Prozederes, menschlicher Interaktion einfach etwas Besinnliches enthalten ist.
Ja, weil Moses die Frage stellt. Mhm. Die stellen ja die anderen gar nicht. Abraham
genau.
stellt diese Frage nicht.
Genau.
Moses stellt die Frage.
Ja. ja.
Auch Noah nicht. Also die machen einfach. Ne? Die sind so bereit, möchte ich sagen.
Ja, ja, ja.
Moses stellt erstmal Gegenfragen.
Ja. Wobei wir auch im ersten Buch der Bibel, im Genesis, durchaus auch reflektierende Passagen haben. Wenn du an Garten Eden denkst, der Mensch denkt nach über Gott, was will Gott?
Auf jeden Fall,
der Gehorsam Gott gegenüber. Solche reflektierende Passagen haben wir immer wieder in allen Büchern der Bibel. Kohelet zeichnet sich dadurch aus, unser Buch, als es insgesamt 12 Kapitel sind, in denen ein König, ein großer König über Israel, der dritte König Israels, König Saul der Erste, König David der Zweite, König Salomo der Dritte, Bilanz zieht über sein Leben. Das werden wir ja morgen machen. Und jetzt wollte ich Ihnen etwas geben. Noch ein Blatt für heute. Nehmen Sie gerade das... Halt welches? Ach so, da ist schon das ganze Paket. Genau, nehmen Sie das ganze Paket. Elmar Kozil hat das schon wunderbar gemacht, sodass Sie ein ganzes Paket haben mit der Übersetzung für morgen. Aussprüche, Zitate, die auch in die deutsche Sprache eingegangen sind, über das Leben aus dem Buch Kohelet. Wir werden mal darüber ein bisschen reflektieren. Sie können darüber auch zu zweit sprechen, um Ihnen zu zeigen, welchen Charakter dieses Buch hat. Das Buch des Versammlers. Das Wort Kohelet, da will ich schon ein bisschen einen kleinen Einstieg geben. Das Wort Kohelet ist ja das hebräische Wort des Buches. Viele Bücher nennen das Buch ja zu Recht Kohelet. Die meisten schreiben ja Prediger oder Ekklesiastes. Und ich will Ihnen was Schönes sagen. Jedes Buch in der hebräischen Bibel, und wir haben es ja mit der hebräischen, mit dem alten Bibel zu tun, mit dem sogenannten Alten oder Ersten Testament, es ist Tradition, dass ein Buch im Hebräischen nach den ersten Worten benannt wird. Darum heißt Genesis im Hebräischen Bereshit, wenn Sie ein hebräisches Buch benutzen, beziehungsweise die Martin-Buber-Übersetzung heranziehen, werden Sie merken, dass Buber immer eine eigene Bezeichnung der Bücher hat, die sich nach dem hebräischen Namen der Bibel orientiert. Und das erste Buch der Bibel fängt an mit "Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde" und das hebräische Wort für "Im Anfang" ist Bereshit und darum heißt das Buch Bereshit im Hebräischen, nicht Genesis oder erstes Buch Mose, das kam erst durch die christliche Nomenklatur. Und das hebräische Buch Kohelet fängt an mit Divrei Kohelet, das heißt die Worte des Kohelet. Und Kohelet ist ein Name, der sehr selten vorkommt, der kommt nur vor in diesem Buch. Und die jüdische Bibelwissenschaft und die jüdische Bibel Lesung bezeichnet das Buch nach diesem Namen Kohelet, wie Sie es wahrscheinlich, wie Sie es morgen eben lesen werden, wenn wir unsere Texte bearbeiten. K-O-H-E-L-E-T. Das Wort Kohelet heißt wörtlich der Versammler. Und nur Martin Buber und Franz Rosenzweig, die wir morgen lesen werden, bezeichnen dieses Buch mit Versammler. Die hebräische Wurzel dieses Wortes heißt Kahal. Wer das einfach aufschreiben will, um ein bisschen Hebräisch zu kennen, kann es aufschreiben. K-A-H-A-L. Konrad Anton Heinrich Anton Ludwig. Ich werde immer wieder ein paar hebräische Worte einstreuen. Ich schlage vor, Sie schreiben sie mit, auf Deutsch natürlich, transkribiert, damit Sie deutsche Worte kennenlernen mit jüdischem Ursprung. Konrad Anton Heinrich Anton Ludwig ist ein hebräisches Wort, das heißt Versammlung. Und Kohelet ist der Versammler. Man vermutet sehr stark, dass dieses Wort, ein sehr seltenes Wort, das nur in diesem Buch vorkommt, bedeutet der Versammler. Und jetzt will ich Ihnen schon sagen, damit Sie eine Perle heute schon in die Nacht nehmen, das Wort Versammler hat zwei Bedeutungen. Es kann bedeuten, was kann es bedeuten, wenn Sie das Wort hören? Was ist ein Versammler, was vermuten Sie? Wenn Sie hören, ein Versammler, was kann das nur sein?
Zum Beispiel ein Prediger, der
Leute, der was? Sich sammelt. Genau, der Menschen versammelt, um ihnen etwas kundzutun. Ja. Und der Prediger Salomo, auf Deutsch wird er ja Prediger genannt, oder Ekklesiastes, ist griechisch der Herausrufende oder der Berufende. Dieser Mann Kohelet, dieser Mann Salomo, war ein Mensch, der großes Volk versammelte, um ihnen sozusagen die Leviten zu lesen. Übrigens, Leviten haben auch etwas, was im Deuteronomium vorkommt, die Leviten. Die Leviten lesen heißt, dass die Priesterangehörigen, die Leviten, große Texte im fünften Buch Mose dem Volk vorlasen. Auch das ist ein sehr meditativer Teil der Heiligen Schrift, wenn die Leviten dem Volk die Leviten vorlasen. Da kommt dieses Sprichwort. Wenn sie aus dem Buch Gottes bestimmte ernste Worte vorlasen und das Volk ergriffen zuhörte. Im fünften Buch Mose haben wir diese berühmten Leviten, die Angehörigen des Stammes Levi, die Leviten, die die Worte aus dem Munde Levi verkünden. Der Versammler Salomon liest dem Volk vor, was er gesammelt hat im Laufe seines reichen Lebens, so dass wir eine duale Bedeutung des Namens Versammler haben. Er versammelt Volk als König in Israel, versammelt er zu regelmäßigen öffentlichen Audienzen, wie meinetwegen der Papst in Rom, wenn er morgens vormittags das Angelus vorträgt oder wenn er große Festtagsaudienzen hat und das Volk auf dem Vatikan sich versammelt. König Salomo versammelt das Volk und trägt dem Volk vor, was er an Erfahrungen hat. Und die zweite Bedeutung des Wortes versammeln ist, dass er selbst Weisheit gesammelt oder in sich versammelt hat. Das möchte ich Ihnen heute schon mitgeben. Das Wort Kohelet hat zwei Bedeutungen. Erstens, der König selbst versammelt Volk und teilt mit ihnen seine Weisheiten auf 12 Kapiteln. Und selbst er ist ein Mensch, der gesammelt oder Wissen in sich versammelt hat, in seinem Inneren, um es eines Tages dem Volk kundzutun. Und das ist schon etwas, was uns hineinführt in das Buch Kohelet. Kohelet ist ein Prediger oder ein weiser Mann, der viel gesammelt hat in seinem Leben an Erkenntnissen, sie reflektiert, verarbeitet hat, um sie dann dem Volk und uns letztlich, die wir die Leser seines Werkes sind, weiterzugeben. Kohelet ist ein Buch, in dem ein großer Mann viel nachdenkt über sein Leben. Kein geringerer als König Salomo. Er denkt über sein Leben nach, über sein Königtum in Israel. Er war König von Israel, der dritte König Israels, der Nachfolger König Davids. Er hatte viel bittere Erfahrungen, viel schöne Erfahrungen. Vielleicht schauen wir morgen, wie gesagt, in das Buch Erster Könige, um etwas über sein Leben zu lesen. Und die Bilanz, die Summa Theologiae sozusagen, die Summe seiner theologischen Einsichten über Gott und über das Leben auf Erden mit Gott, die fließen ein in dieses Buch, in dem er seine vielen Weisheiten und die Eindrücke seines Lebens bündelt oder versammelt und daraus ein Buch macht. Das ist die Idee dieses Kohelet. Und wie gesagt, nur Martin Buber übersetzt das zutreffend mit der Versammler. Die meisten Übersetzungen, die Sie vorliegen haben, sagen entweder der Prediger oder Ekklesiastes. Jetzt schauen wir mal gerade auf das Blatt. Unsterbliche Weisheiten, habe ich das genannt, aus dem Buch des Versammlers. Vielleicht lesen Sie uns mal ein paar wunderbare unsterbliche Gedanken aus dem Buch vor.
Das erste.
Ja, bitte, einfach runterlesen.
Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Alles ist Eitelkeit und ein Haschen nach Wind.
EU heißt immer Einheitsübersetzung. Das sind Zitate, Kapitel und Vers aus der Einheitsübersetzung. Das sind die schönsten und wichtigsten Aphorismen oder wie ich es nenne, Weisheiten für Sie zusammengetragen, damit Sie merken, welche unsterblichen Wahrheiten und Weisheiten aus dem Buch Qohelet in die deutsche Sprache und somit in die Weltliteratur, auch in andere Sprachen, eingegangen sind.
Ein jegliches hat seine Zeit, oder alles hat seine Stunde. Da pries ich die Toten, die schon gestorben sind. Zweisamkeit ist besser als Einsamkeit. Besser ein guter Name als Parfum und der Tag eines Todes als der Tag einer Geburt. Mhm. Sei nicht zu fromm und übertreib es nicht mit deiner Weisheit. Die Weisheit macht den Weisen stärker als 10 Gewaltige, die in der Stadt sind. Bitterer als der Tod ist das Weib. Was ist denn das für eine Erkenntnis?
Werden wir morgen mal reflektieren. Lassen Sie sich ruhig mal provozieren. Lassen Sie sich mal provozieren.
Ein lebender Hund ist besser als ein toter Löwe. Nütze das Leben, denn im Totenreich kannst du nichts mehr machen. Wer eine Grube gräbt, kann hineinfallen. Freu dich deiner Jugend, aber Gott wird am Ende richten. Des Büchermachens ist kein Ende.
Und da habe ich ihn aus dem Internet unten noch einen wunderschönen Holzschnitt kopiert. Illustration von Qohelet, Kapitel 10, Vers 8. Was verraten, wer eine Grube gräbt, wird selbst da reinfallen. Und wer den Zaun zerreißet, den wird eine Schlange stechen. Ein Holzschnitt von 1751, der zeigt, wie stark diese geläufigen Worte die deutsche Buchkunst geprägt haben. Wer eine Grube gräbt, wird selbst da reinfallen und wer den Zaun zerreißt, den wird eine Schlange stechen. Auf einem deutschen Buch aus dem 18. Jahrhundert. Jetzt machen wir mal so, reflektieren wir mal ganz kurz über diese Worte und bevor wir heute Abend abschließen, versuchen wir ein bisschen, Sie haben zu Recht gefragt, was es mit dem Weib zu tun hat. Wir werden das natürlich morgen lesen. Ich kann Ihnen schon zu Ihrer Beruhigung verraten, es geht um ein Weib, das natürlich falsch ist, verführerisch ist, unzuverlässig ist. Salomo hatte ja leider bittere Erfahrungen am Ende seines Lebens mit den Frauen. Sie wissen ja vielleicht, wer weiß das in der Bibel, welchen bitteren Nachgeschmack sein Leben hat. Wer kennt die Geschichte seines Lebens? Es fing ja bei ihm sehr gut an. Er hatte ein großes Reich. Im ersten Buch der Könige wird das ja beschrieben. Er war einer der reichsten Männer der Welt, einer der weisesten Männer der Welt. Und wie sah es leider am Ende seines Lebens aus? Er hatte einen Harem mit, ja? Viele Frauen, ein Harem mit 1000 Frauen. 1000 Frauen, steht in der Bibel, musste er sich zulegen. Das war seine große Schwäche, Thomas.
Und das war auch politisch. Hat er von allen.
Na gut, das waren die Frauen, die Hauptfrauen, aber der Harem bestand ja aus Nebenfrauen. Die Hauptfrauen waren diejenigen, die politisch bedingt waren, die er geheiratet hat. Aber die vielen Frauen im Harem waren diejenigen, die er zum Amüsement hielt. Die waren Amüsementfrauen. Schon ein Harem. Und darunter haben sich leider auch einige verführerische Frauen eingemischt, die nicht immer mit lautesten Absicht an seinen Hof kamen. Und zum Schluss heiratete er auch aus Unwissenheit eine Ägyptin, das heißt schon aus Wissenheit, aber aus Unwissenheit darüber, dass es sein Ende bedeuten würde. Wen? Eine ägyptische Prinzessin. Können wir morgen lesen? Wenn Sie möchten, können Sie es heute Abend oder morgen früh noch vor unserer Sitzung lesen. Im 1. Könige 8 bis 10 wird das leider beschrieben, dass er sich verführen ließ durch eine ägyptische Königstochter, die ihn zu Fall brachte mit ihrem Götzendienst. Sie legte größten Wert darauf, dass ihr Götzendienst, der ägyptische König, Götzendienst, an den salomonischen Hof geführt wird. Er ließ sich verführen durch diesen Götzendienst, obwohl er Gott versprach, Gott treu zu bleiben, nur den Monotheismus zu pflegen, das Haus Gottes zu bauen, den Tempel, jedweden Götzendienst zu bannen, wird er selbst Opfer seiner eigenen Bannungspolitik, bandelt mit einer ägyptischen Heidin an und strauchelt an ihr, sodass das gesamte Reich, das er vereinen konnte, Nord- und Südreich, erleben wir zur Zeit König Salomos eine Blüte ohnegleichen. Und weil er diesen schweren Fehler begeht, dem Gott ihm nicht verzeiht, bricht sein Reich, fällt in ein Nordreich unter seinem Sohn Jerobam und ein Südreich unter seinem Sohn Rechobam. Jerobam und Rechobam teilen sich das Reich und er muss den Zerrissenheitskontext ertragen und merken, es ist ihm einfach aus dem Lot geraten.
Ist das vor dem ägyptischen Exil?
Das ist längst danach. Das ägyptische Exil war unter Pharao, das war 1400 vor. Und Salomo ist ja 900, 850 vor. Mhm. Längst danach. Das ägyptische Exil war unter Mose, als die Kinder Israel in Ägypten waren, wurden ja befreit, kamen ins gelobte Land, dann kam König David, König Saul, König David und König Salomo. Und unter König Salomo können Sie zu Hause gerne nachher vielleicht im Zimmer noch lesen, wie gesagt in den Kapiteln 1. Könige 3 bis 1. Könige 10. Wenn Sie mögen, so die Zeit erlaubt, machen wir es auch morgen zusammen. Ich wiederhole, wenn Sie nachher noch ein bisschen Zeit und Lust haben, auf dem Zimmer oder morgen früh von 9.15 Uhr, 1. Könige 3 bis 1. Könige 10 wird die Blüte, der Aufstieg des Königs Salomo sehr deutlich beschrieben, aber leider auch sein großer Absturz, weil er leider nicht Abstand nehmen konnte von Königinnen und insbesondere der Königin von Ägypten, die ihn verführte mit ihrem heidnischen Götzendienst. Ja. Und ja.
Die Vielehe war üblich?
Die Vielehe war damals üblich, das ist richtig. Vielehe, Abraham hatte ja auch eine Frau und eine Nebenfrau. Jakob hatte 4 Frauen, seine beiden Hauptfrauen, seine beiden Nebenfrauen. Aber er hat es eben zu weit getrieben. Er hatte nicht nur 2 oder 3 oder 4 oder wie sein Vater König David 7 Hauptfrauen. Er hatte Dutzende von Hauptfrauen und wie die Bibel sagt, vielleicht etwas übertrieben, aber doch mit einem realistischen Bezug, 1000 Frauen in seinem Harem. Und wenn sie so viele Frauen haben, dann kann ich verstehen, dass er sagt, bitterer als der Tod ist das Weib, natürlich das Weib, das er sich selbst zugezogen hat, nämlich ein verführerisches und ein götzendienerisches Weib. Weib natürlich mit Vorbehalt.
Aber trotzdem reicht es nicht?
Nein. Naja, aber nicht in dem Maß, dass dieser schwere Fehler, der hätte vermieden werden können. Gott hat ihn gewarnt. Und wenn Sie wieder bessere Warnung etwas tun, dann hat es Konsequenzen.
Ja, das ist ja nur wegen dem Ein-Gott-Glauben.
Ja, ja. Ja gut, das ist aber nicht nur einfach ein Nur, sondern Gott hat ihm gesagt, Sie können es ja bitte nachher lesen oder wir machen es morgen früh zusammen. Gott gibt ihm ein riesiges Reich. Und das Reich ist gegründet auf unheimlich viel Reichtum. Und Salomo hat sich verpflichtet, nur Gott zu dienen. Und wenn Sie trotz Ihrer Verpflichtung die Ehe brechen, stellen Sie sich vor, wenn Sie eine Ehe brechen, dann gibt es oftmals kein Pardon mehr. Wenn Sie einmal die Ehe brechen, wird Ihr Mann es Ihnen in der Regel nicht verzeihen. Da gibt es in der Regel kein Zurück.
Er hat es gebrochen.
Eben, er hat es gebrochen, dann ist es aus.
Was soll er verzeihen?
Bitte?
Was soll er verzeihen?
Bitte?
Ich soll es verzeihen, heißt es. Sie spricht
von sich. Sicher. Aber wenn die Ehe gebrochen wird, ist in der Regel so ein schwerer Schnitt enthalten, so ein schwerer Bruch, dass es äußerster Bemühungen bedarf, aber Salomo zum Ende seines Lebens bemüht sich gar nicht mehr. Er bemüht sich gar nicht mehr, das zu retten, was vielleicht noch zu retten gewesen wäre, sondern, und da sind wir schon bei einem Punkt, er ist so im Fang dieser vielen Frauen, die ihn verführten, dass nichts mehr zu retten ist. Und die Bibel warnt uns ja davor. Wenn du einmal anfängst mit Götzendienst, wenn du einmal anfängst mit heidnischen Bräuchen, und wenn du einmal anfängst, dich einlullen zu lassen von fremden heidnischen Frauen, dann bist du in der Regel verloren. Die Bibel sagt es sehr deutlich. Und die Bibel warnt uns davor, sehr deutlich. Die Bibel ist ein Buch des Lebens. Und die Bibel warnt uns in ihren unzähligen Kapiteln immer wieder, fang nicht an mit Götzendienst, fang nicht an mit heidnischen Frauen, fang nicht an mit Götzendienst und mit Kulten der fremden Völker. Und Salomo wusste das. Und trotzdem konnte er die Finger nicht davon lassen. Und wer sich einmal die Finger verbrannt hat, kann sie nicht so schnell wieder heilen. Und dafür muss er bezahlen. Er hatte zwar wunderschöne Jahre des Königtums und der Regentschaft und hatte viele gute Erfahrungen, auch die Königin von Saba, die sprichwörtliche, kommt ja zu ihm und bereichert ihn. Und er erlebt einen großen Aufstieg seines Reiches, aber das Ende ist sehr tragisch. Sehr tragisch. Wie leider im Leben vieler anderer Monarchen, wenn sie sich in Europa umschauen, in der Weltgeschichte erleben sie oftmals eine Blütezeit und zum Schluss eine große Dekadenz, einen großen Absturz in Größenwahn, in Überheblichkeit und in Umgang mit Gott nicht gewollten Praktiken. Und das macht leider Salomon auch. Und vor diesem Hintergrund, das machen wir ja in unseren Tagen, vor diesem Hintergrund schreibt er ja sein Buch. Er hat erkannt, dass er gefehlt hat. Er hat erkannt, dass er versagt hat. Er hat erkannt, dass er Gott enttäuscht hat und sich auch. Und darum setzt er sich hin, irgendwann in seinem Leben, nimmt Pergament, nimmt Gänsekiel und schreibt dieses große Buch, nachdem er vorher darüber gesprochen hat. Weil er entdeckt hat, er hat einen schweren Fehler begangen. Meistens ist dann leider nicht mehr viel zu machen. Wissen Sie, wenn Sie auf dem Höhepunkt Ihrer Karriere stehen und so ein Glamour haben wie dieser große Mann und so einen schweren Fehler begehen und einen Kult heidnischer Götter an Ihrem Hof einführen, ist in der Regel nicht mehr viel zu machen. Und er ist nicht der Typ von Mann, so präsentiert ihn die Bibel nicht, liebe Freunde, der dann noch umkehrwillig ist. Am Anfang seines Lebens kehrt er sich ganz zu Gott hin, das steht deutlich da. Er war ein Liebling Gottes, Salomo. Wir werden morgen das Wort Salomo auch besprechen. Vielleicht fällt Ihnen auch ein, welchen zweiten Namen Salomo hatte. Salomo ist ein Mann, der einen zweiten Namen hatte, den werde ich Ihnen morgen nennen. Wenn er Ihnen heute Nacht einfällt, können Sie ihn mir morgen mitteilen. Er ist am Anfang seiner Karriere, als er den Thron besteigt, ein großer Freund Gottes, mit einem riesen Renommee, mit riesigen Vorschusslorbeeren. Er darf den Tempel des Herrn bauen, was sein Vater nicht bauen durfte. Warum? Weil er ein Kriegsherr war. David durfte den Tempel nicht bauen. Sein Sohn darf diesen großen Schritt leisten, steht im 1. Könige 3 bis 10. Er durfte den Tempel bauen, er durfte Glanz erleben, alle Könige der Welt waren von ihm hingerissen. Er war weise, so wie Franz von Assisi, konnte mit den Vögeln sprechen, konnte mit den Tieren kommunizieren, konnte mit den Pflanzen sprechen. Er war ein Mann unbeschreiblichen Reichtums und unbeschreiblicher Weisheit. Aber, wie wir vermuten können, der Erfolg, der Glamour ist ihm zu Kopf gestiegen. Das kennen Sie ja auch im Leben. Es gibt immer wieder Menschen, wenn Sie an Marilyn Monroe denken oder an Whitney Houston, wenn ich mal so einen ganz einfachen Vergleich ziehen darf, Menschen, die einen riesen Erfolg haben. Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere knallen sie sich Tabletten rein und werden tot im Hotel aufgefunden. Das, oder auch der Mann, der sich da, dieser Mann, der schwarze Haut hatte und sich umfärben ließ. Michael Jackson, tot aufgefunden. Das hat mich so erschüttert. Sie auch wahrscheinlich. Michael Jackson, vor 50 Jahren Marilyn Monroe und vor 4 Jahren Whitney Houston. Menschen mit Millionen von Schallplatten und CDs und die Millionen auf ihrem Konto haben und die Welt verzaubern mit ihren Liedern und mit ihrer Musik. Was passiert, was ist das Ende vom Lied? Drogen, Porno und Vergiftung und Mord. Das ist so tragisch und so menschlich. Menschen auf dem Höhepunkt ihrer Karriere werden tot im Hotel aufgefunden mit einer Überdosis von Drogen. Oder Elvis Presley doch auch, eben, fällt mir gerade ein. Ein Mann, sicher, aber er hätte einen Riegel vorschieben müssen, er hätte die Frau nicht an den Hof nehmen müssen. Bei ihm waren sehr viele Frauen natürlich und es steht in der Bibel, dass er eine ägyptische Frau nahm, mit der er nicht hätte verkehren dürfen, beziehungsweise die er hätte davon überzeugen müssen, dass sie Jüdin werden muss, wenn sie die Königin des Königs Salomo werden wollte. Und dazu war er zu schwach und zu verführbar. Und das ist der Grund seines Scheiterns. Müssen wir aussprechen, es ist das Leben. Die Bibel will das Leben darstellen, liebe Freunde und Freundinnen, wie es ist. Und König Salomo, das ist wiederum das Große an ihm, hat uns ein gigantisches Werk hinterlassen. Die Sprüche Salomos, übrigens ein großes Werk, 31 Kapitel. Dann das Hohelied der Liebe wird ihm im Judentum zugeschrieben. Plus dieses Werk, das wir bearbeiten werden, nämlich der Versammler, der Menschen versammelt, um ihnen aus seinen bitteren Erfahrungen Lektionen zu erteilen. Schauen wir noch mal ganz kurz.
Gott straft denjenigen.
Strafe kann man nicht sagen. Das Wort Strafe kommt nicht vor, sondern Konsequenzen. Wenn wir das schon mal bitte notieren, der jüdische Gott und der Gott der Bibel ist ein konsequenter Gott. Und wenn Sie die Beziehung mit Gott ruinieren, indem Sie die Spielregeln verletzen, dann müssen Sie die Konsequenzen tragen. Und diese Konsequenz heißt Verlust des Königtums und Zerfall des Königreichs.
Und wo bleibt die Barmherzigkeit?
Die Barmherzigkeit kommt, wenn die Möglichkeit dazu gegeben ist. Wenn König Salomo nicht mehr bereit ist, das zu tun, und ich lade Sie ein, heute Nacht mal wirklich die Kapitel zu lesen, die Dame, lesen Sie heute mal die Kapitel bitte. Die Barmherzigkeit tritt nur dann ein, wenn Sie wirklich willens sind, umzukehren. Und wenn ein König nicht mehr gewillt ist, umzukehren, dann kann er keine Barmherzigkeit bekommen. Es ist tragisch. Und ich lade Sie ein, das volle Ausmaß dieser Härte zuzulassen, nicht gleich glatt zu bügeln, sondern wirklich mal zuzulassen, dass es einen König gibt, dass es Menschen gibt, die nicht mehr die Größe besitzen, am Ende ihres Lebens zu Gott zurückzukehren, weil sie die Beziehung mit Gott verspielt haben. Das gibt es.
Ein solcher Gott handelt wie Menschen.
Darf ich Sie bitten, nicht mit Vorurteilen um sich zu werfen, sondern ich möchte Sie herzlich bitten, einfach mit Vorurteilen vorsichtig zu sein und sich einfach mal einzulassen auf das Abenteuer Bibelexegese unter neuem Kennenlernen von Dingen, die Sie jetzt noch nicht wissen. Darf ich Sie ganz herzlich einladen? noch nicht sofort mit Vorurteilen um sich zu werfen, sondern erstmal aufzunehmen, neu kennenzulernen und zu atmen, was es noch Neues gibt. Einfach
das
mal.
Das ist kein Vorurteil, doch es ist nur eine Einordnung. Wir würden auch so handeln.
Lassen Sie es einfach mal zu, dass Sie noch nicht alles wissen und dass wir morgen und Sonntag bis Mittag viel Neues aufatmen werden, das Ihnen ein neues Bild verschaffen wird. Lassen Sie es mal zu, Ihre Neugier einfach lebendig zu halten. Mit Neugier und mit Freude und mit Lust auf etwas zu kommen, ohne sofort zu etikettieren. So ist es und so ist es nicht, denn Sie werden damit der Tiefe nicht gerecht. Wer möchte noch etwas zu einem Sprichwort hier sagen, bevor wir heute Abend abschließen? Ja.
Es gibt nicht nur eins unter der Sonne, es ist doch das Gleiche, oder?
Ja, sammeln wir mal. Was verstehen Sie darunter? Was heißt es gibt? Sie, wir sammeln mal. Wir diskutieren nicht, wir sammeln. Wer möchte noch was zum ersten Satz sagen? Sammeln wir mal. Was könnte Salomo gemeint haben? Einfach von Ihnen ein Input. Jeder sagt was.
Wiederholt sich alles im Leben.
Ja, was? Was wiederholt sich?
Das Schlechte und das Gute.
Okay. Was könnte es konkret sein, was sich wiederholt? Sammeln wir.
Reinfallen, immer auf die gleichen. Töpfe. Immer in die gleichen Fallen fallen.
Okay.
Immer die gleichen Dummheiten begehen, obwohl man weiß, ja, das führt zu nichts.
Gut. Ja. Wir sammeln noch mehr.
Im Grund bleibt der Mensch gleich.
Ja. Ja.
Er lernt nichts aus der Vergangenheit, in die Kriege.
Ja.
Immer wieder Kriege.
Ja.
Im Grund ist im Menschen das Gute und Böse immer enthalten.
Ja. Was könnte noch sein? Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Was ist unter der Sonne auch immer wiederkehrend?
Der Geburt.
Zum Beispiel auch die Fakten des Lebens kehren wieder. Nicht nur das menschliche Irren und das menschliche Scheitern, sondern die Tatsache, dass wir Sommer, Herbst, Winter, Frühling haben, Tod, Menschen sterben, Menschen werden geboren, wir müssen jeden Tag essen, wir müssen jeden Tag aufstehen. Nicht nur das Versagen des Menschen, auch die Routinefakten des Lebens ändern sich nicht. Wir müssen immer wieder, wir kommen immer wieder als Babys zur Welt und werden groß und irgendwann mal sterben. Sterben gehen wieder weg. Auch die Fakten des Lebens, die Conditio Humana nannten das die Lateiner, die bleibt konstant. Das ist immer das gleiche Spiel. Wir werden erst Säuglinge, machen in die Hose, dann sind wir gestandene Menschen, dann zeugen wir selbst Kinder, die beiden haben sogar 10 gezeugt, ihre Kinder werden eines Tages viele Kinder zeugen. Da ist schon etwas da, was sich immer wiederholt und was er anspricht, und da ist nichts Neues unter der Sonne.
Also ein Satz hat mich auch von Kohelet beeindruckt.
Ja.
Sünder und Reiche und alle müssen sterben.
Zum Beispiel. Genau. Machen wir, genau. Alles ist Eitelkeit und ein Haschen nach Wind. Was meint er damit? Beteiligen Sie sich einfach. Was könnte es bedeuten? Arbeiten Sie alle mit. Ich will Ihnen dienen und will Sie einladen, mit mir nachzudenken. Darum werde ich Sie immer wieder ansprechen, damit Sie einfach sich selbst etwas äußern können. Was könnt ihr meinen, bevor wir morgen in Medias Res einsteigen? Was ist eitel und was ist ein Haschen nach Wind? Warum denkt er so pessimistisch? Genau. Und was ist eitel? Was ist nach ihm alles eitel? Was denken Sie?
Dass der Mensch, wenn er meint, was erkannt zu haben, etwas hochmütig wird.
Gut. Mhm. Und was ist dann eitel? Was ist dann alles, das eitel ist? Und ein Haschen nach Wind, was konkret meint er damit?
Er ergötzt sich dann an seiner
zum Beispiel,
Klugheit oder was?
Zum Beispiel die Klugheit, die eigene Bildung, die Intelligenz, die Titel, die man sich aufgehäuft hat in seinem Leben. Das definiert er als Eitelkeit. Wir werden darüber nachdenken, was die Eitelkeit im Hebräischen bedeutet. Und er sagt, alles ist ein Haschen nach Wind. Die Einheit-Übersetzung übersetzt das sehr schön mit Haschen. Was denken Sie noch, der Schuldirektor? Ich provoziere jeden hier. Nicht, dass Sie denken, ich will ihn wehtun. Ich will ihn ja gar nicht wehtun. Ich will Sie nur einladen zum Dialog. Aber ich bin bekannt dafür, dass ich jeden gerne herausfordere, am Seminar teilzunehmen. Der Schuldirektor?
Ja, dass der Mensch immer wieder neue Erkenntnisse hat, wo er denkt, er hat die Weisheit jetzt gepachtet, aber dann merkt er, dass darüber hinaus ist noch viel mehr Fragen und viel mehr Offenheit.
Finde ich wunderschön, was Sie sagen. Wunderschön. Ganz toll. Danke Ihnen. Der Satz kann auch so verstanden werden, all das, was wir denken zu wissen, darüber werden wir ja morgen intensiv nachdenken, alles, wovon wir denken, wir wissen es ja schon und wir haben es verstanden, wir haben es begriffen, kann in eine Ebene geführt werden, von der wir sagen, wir wissen eigentlich gar nicht, was dahinter steckt. Wir denken, wir wüssten alles, wir denken, wir verstehen alles, aber wir werden morgen und bis Sonntagmittag feststellen, dass es Ebenen gibt, von denen wir sagen, wir verstehen sie eigentlich gar nicht, sondern wir wissen, dass wir es nicht wissen. Sokrates ist bekannt dafür, dass er gesagt haben soll, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ich weiß sehr viel, Und dieses Wissen, dass ich eigentlich gar nichts weiß, was die Welt im Innersten zusammenhält, diese tiefsten metaphorischen Geheimnisse, metaphorisch-metaphysischen Geheimnisse, erkennen wir alle nicht. So dass es manchmal sogar gesund sein kann, zu einem Punkt zu kommen, an dem wir erkennen, es ist alles nur oberflächlich, es ist alles in einem gewissen Sinn nur vordergründig und nur so unbefriedigend, weil dahinter steckt etwas, was wir gar nicht wissen, aber wovon wir nur eine Ahnung haben. Was sagen Sie noch, der Anästhesist? Was fällt Ihnen ein? Ach so, müde heute, okay. Dann machen wir nicht mehr lang, vielleicht noch ganz kurz. Ein jegliches hat seine Zeit, alles hat seine Stunde. Ganz kurz noch ein Input. Wir werden gleich auf nur einen Satz jeweils. Vielleicht kann der eine oder andere was sagen.
Man versucht manchmal was zu tun und es gelingt nicht.
Ja.
Und Gleiches tut man 3 Tage später und es geht von der Hand.
Wunderbar. Dankeschön. Über die Zeit werden wir morgen ganz intensiv nachdenken. Das ist eines der berühmtesten Kapitel, Kapitel 3, 1 bis 8. Über die Zeit werden wir nachdenken. Was ist Zeit aus der Sicht König Salomos? Was ist Zeit? Haben wir die Zeit im Griff? Oder hat die Zeit uns im Griff? Nur ein Appetithäppchen für die Nacht schon. Haben wir die Zeit im Griff? Oder hat uns die Zeit im Griff? Hat alles seine Zeit? Oder hat die Zeit uns im Griff? Was fällt Ihnen noch ein? Vielleicht zu 4? Da pries ich die Toten, die schon gestorben sind. Was fällt Ihnen ganz spontan, ohne Reflexion?
Dem Menschen muss ganz schlecht gegangen sein,
ja,
dass er froh ist, also wenn er tot wäre.
Genau.
Und darum preist er die, die schon gestorben
genau. sind. Warum, was denken Sie spontan, so ganz aus dem Bauch oder aus dem Gefühl, warum kann er, König Salomo, der weise Mann, der reiche Mann, sowas sagen? Was könnte ihn motiviert haben, bevor wir morgen in die Tiefe einsteigen, so ganz spontan? Warum preist er die Toten?
Weil also vielleicht eben
ja.
jetzt hat
ja,
Alter, ne?
ja,
er
ja.
sieht ein, dass er vieles falsch
macht. Wunderschön. Und warum preist er die Toten? Was ist der Vorteil?
Weil die kein Leid mehr haben und denen nicht
sehr schön.
Tut.
Wunderbar. Sagen Sie noch was? Bitte?
Können nichts mehr Böses tun.
Sind in einem Reich, in dem Gut und Böse verschmelzen, sich vereinigen, neutralisieren, bringen sich auch ein. Was könnte er sagen, wenn er sich vorstellt, ich bin ein alter Mann, ich habe so viel Mist gebaut, mit 1000 Weibern rumgesprungen, hätte ich es nur nicht gemocht, jetzt ist es zu spät. Jetzt bin ich schon ein alter Mann, passiert ist, was passiert ist. Warum preise ich die Toten? Was haben die Toten anders als ich?
Ruhe.
Ruhe, richtig. Und vor allem, sie sind nicht, was könnte man noch sagen? Ja. Was würden Sie sagen?
Ich habe mir gedacht, er meint damit auch, die Toten kann er deswegen preisen, weil die vielleicht ihre Umkehr gemacht haben und er nicht fähig zur Umkehr war.
Wunderschöner Gedanke. Mhm. Weil im Reich der anderen Welt
ja.
gelten andere Spielregeln. Darüber werden wir auch sprechen, was das Reich des Todes bedeutet aus seiner Sicht. Im Gegensatz zum Reich des Lebens werden wir morgen auch besprechen, was im Judentum das Jenseits bedeutet, dass es dort eine andere Einsicht gibt, eine andere Einkehr, Umkehr, Rückkehr wird auch ein Thema sein. Dass er sich sagt, so schlimm ist das gar nicht, tot zu sein, weil wenn du bei den Toten bist, hast du eine gewisse Einsicht, eine Nähe zu Gott, die dich schützen kann vor solchen Frivolitäten und vor solchen Untergängen wie die Weibergeschichten.
Dann geht man da in die Hölle oder in
den Paradies,
je nachdem,
aber es ist zumindest ein Reich, das anders ist als dieses irdische Reich. Es ist ein anderes Reich, wird er uns darstellen. Es ist ein Reich der Gottesnähe. Unabhängig davon, ob es eben Hölle oder Himmel ist oder Purgatorium. Und Himmel ist ein Reich der Nähe zu Gott. Das wird er immer wieder benennen. Dass die Welt, aus der wir kommen, ist die Welt reinen Geistes. Wir kommen aus einer Welt der Ewigkeit, kann ich jetzt schon kurz sagen. Wir kommen aus einer Welt der Ewigkeit. Gott blies in uns den Odem des Lebens ein. Das kennen Sie ja, Genesis. Da wurde der Mensch ein lebendig Wesen. Gott haucht in uns in einen Klumpen Erde Geist ein, wir werden lebendig. Und das Judentum sagt, eines Tages hauchen wir diesen Geist aus. Und wohin geht er natürlich hier zurück? Zu Gott. Und da kann natürlich ein Mann sagen, der am Ende seines Lebens vor einem Scherbenhaufen steht, Mensch, wie schön ist es, wenn ich doch schon tot wäre, da wäre ich doch beim lieben Gott, wo ich ja ursprünglich war, bevor Gott Hauch nimmt und mittels seines Hauches mich einbläst in ein Stück Erde, ich dann dem irdischen Treiben ausgesetzt bin, und eben mit all diesen Spannungen, die das Leben eben mit sich bringt, die werden wir ja morgen ganz konkret benennen, involviert bin. Das kann durchaus auch ein Reiz sein für einen Mann, der am Ende seines Lebens merkt, Mensch, ich hätte das nicht machen dürfen. Wie schön wäre es, wenn ich jetzt schon bei Gott wäre. In diesem ewigen Reich der Liebe und der Nähe zum Schöpfer selbst.
Ich habe gedacht, die jüdische Lehre ist so, dass wenn man tot ist, ist man tot. Und dann kommt irgendwann.
Nein, da muss ich Sie korrigieren. Sie kommen ja her und wollen auch was Neues lernen. Da muss ich Sie sehr deutlich korrigieren, dass es im Judentum eine ausgeprägte Jenseitsvorstellung gibt, die sagt, im Reich Gottes ist es lebhafter als hier und alle Seelen leben weiter. Die Seelen sind alle mit Gott vereint. Es gibt streng genommen keine Hölle im klassischen Sinn des Wortes, sondern es gibt nur ein Purgatorium, was die katholische Kirche so nannte, im Mittelalter eine Reinigungsprozedur. Da werden die Seelen gereinigt von ihren Flecken, die sie eben auf Erden sich anhäuften, zum Beispiel die Weibergeschichten hatte oder andere Sünden. Das kann sehr schmerzhaft sein, aber am Ende dieser Reinigungsprozedur werden alle Seelen zurück zu Gott geführt. Bitte? Es ist eine sehr schmerzhafte Prozedur, bei der ihre Seele, die noch Laster hat, die nicht gesühnt und gebüßt sind, gereinigt werden. Wie das aussieht, weiß kein Mensch. Aber das Judentum hat die Vorstellung entwickelt, dass Gott, weil er uns liebt, weil er reine Liebe ist, diese Flecken reinigt. Sodass keine Seele auf ewig verdammt oder verurteilt oder verschlossen ist. Bitte? Ja, aber das ist nicht richtig. Das ist nicht das jüdische Denken. Nächstes Sprichwort. Zweisamkeit, genau. Vielleicht noch ganz kurz. Wem fällt noch was ein? Zweisamkeit, machen wir den Restbogen früher. Ne? Zweisamkeit ist besser als Einsamkeit. Das ist, klar. Was sagt das?
Es ist so.
Ja. Man sagt doch, zwei Augen sind mehr, vier Augen sind mehr als zwei Augen. Ja. Die Gemeinschaftkeit, die Partnerschaft, oder wie der Frank gesagt, die Partnerschaft, ich versuche ein bisschen zu fremdeln, ist besser als alleine. Ein letzter Satz, besser, noch der allerletzte, unsere Susanne, besser ein guter Name als Parfüm oder Parfum und der Tag eines Todes als der Tag der einer Geburt. Was könnte das bedeuten? Vielleicht noch allerletztes, auch ein tiefer Satz. Was könnte der bedeuten, mein Lieber? Besser ein guter Name, ein guter Ruf.
Charakter, das Wesen ist besser, als wenn ich mich einspritze.
Genau. Genau. Wer hat noch was dazu? Besser ein guter Name als Parfum.
Ach so.
Ja, wer hat noch eine Idee dazu?
Wer gibt einem den guten Namen?
Bitte?
Wer gibt einem den guten
Namen? Ihre guten Taten. Damit meint er die guten Taten, die einem guten Ruf zugrunde liegen. Ja. Wenn ich einen guten Ruf habe, meint er, einen guten Namen habe, ein solider Wissenschaftler zu sein oder ein guter Bank, ein guter Akademiedirektor oder eine gute Referatsleiterin, dann ist das besser, als wenn die Susanne Grimmer sich ein Parfum von Chanel kauft. Es ist besser, wenn die Susanne Grimmer seit knapp 25 Jahren gute Arbeit als Referatsmitarbeiterin leistet, als wenn sie sich mit Chanel einsprüht. Was will er?
Was? Der Name heißt ja auch eingeschrieben sein ins Buch des Lebens.
Eingeschrieben ins Buch des Lebens sein. Das hat etwas mit. Und ein guter Name vergeht nicht, wenn sich die Susanne Grimmer Chanel Nummer 5 kauft. Nach zwei Tagen duftet sie nicht mehr. Aber ihr guter Ruf, wenn Susanne Grimmer hat einen guten Ruf, der Ruf haftet ihr Leben lang an. Der vergeht nicht so schnell wie Chanel Nummer 5. Und dann der zweite Teil, der Tag eines Todes, ist besser als der Tag einer Geburt. Was könnte dahinter stecken?
Ja, die frühen Christen sagen, dies Natalis ist der Geburtstag ist der Tag, an dem ich sterbe.
Ja, warum kann der besser sein als der Tag einer Geburt?
Ja, manchmal habe ich schon Menschen gesehen, da dachte ich mir, ja, vielleicht sind die froh, wenn sie sterben.
Ja.
Vielleicht sind sie wirklich froh.
Welche Art von Menschen?
Menschen, die am Ende ihres Lebens sehr viel leiden.
Ja,
sind gut. Vielleicht froh, wo man mit manchen nicht mehr sprechen konnte.
Ja. Ja.
Weiß ich ja nicht.
Zum Beispiel, richtig. Wem fällt noch spontan?
Das wird ja vielleicht aus depressiven Stimmung herausgeschrieben haben.
Ja.
Und das könnte man ja im Leben immer wieder mal so sehen.
Zum Beispiel? Haben, ne? Ja, ja.
Aber wenn das Leben ist ja manchmal schwer, oder?
Ja.
Also allein, es gibt viele Schwierigkeiten im Leben. Und wenn das ewige Leben besteht und es ist ein ewiges Fest, eine ewige Freude.
Richtig. Also ist was besser?
Dann wäre doch das ewige Leben besser, diese ewige Freude, wozu wir doch vielleicht...
Aber er meint ja den Tag des... Ach so, weil wir dann in die Ewigkeit rübergehen. Genau. Das ist ein schöner Gedanke. Hören Sie, was sie sagt, wenn ich ja sterbe und daran glaube, dass das Leben weitergeht, weiß ich ja...
Der andere Satz, nütze das Leben, den Toten
ich wollte auch gerade sagen.
Sehen Sie, das ist eine gute Frage und das werden wir morgen früh besprechen. Ich danke, Sie sind voll im Sujet. Ich möchte Sie bitten, mal kurz heute Abend oder morgen früh zu reflektieren, wie kriegen wir den Satz, wie regeln wir einerseits besser der Tag des Todes als der Tag der Geburt, verglichen mit nütze das Leben, denn im Totenreich kannst du nichts mehr machen. Warum sind diese Sätze nur scheinbar paradoxal? Bitte Sie als Bettaufgabe sozusagen mitzunehmen. Morgen früh werden wir intensiv im Rahmen der Kapitelarbeit darüber nachdenken. Sie denken bitte alle darüber nach. Warum ist das nur scheinbar ein Widerspruch? Ich lade Sie ein, darüber zu reflektieren. Sie sehen, wir haben schon Zündstoff gefunden. Wir werden morgen intensiv mit Kapitel 1, wir werden wahrscheinlich nicht alle 12 Kapitel machen, sondern wir werden selektiv Kapitel nehmen, die wichtig sind und unter anderem diese Scheinwidersprüche klären. Es war ein wunderschöner Abend. Ich danke Ihnen. Ich hoffe, es war nicht so schlimm. Sie sind immer noch ein wenig wach. Jetzt sind die Keller eröffnet für die Leckerbissen des Lebens, des prallen Diesseits. Das Diesseits mit seinen Genüssen eröffnet seine Tore. Susanne, ich danke Susanne Grimmer. Ich danke Elmar Kozil, dem Chef. Und ich habe eine Bitte. Können wir ein Lied heute Abend noch zum Abschluss singen? Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Wollen wir das noch singen gerade? Dass wir dieses ein. Wer kann gut anstimmen? Können Sie anstimmen? Ich brauche da jemanden, der anstimmt. Bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Alle, machen Sie mit. Herr, bleibe bei uns. Denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Eine gesegnete Nachtruhe. Nehmen Sie die Gedanken mit, wer möchte, darf schon etwas lesen, in den Unterlagen, die auf Ihrem Tisch liegen, oder den Text, den Sie bekommen haben, wie Sie möchten. Morgen früh geht's los, 8 Uhr Frühstück, 9.15 Uhr mit Susanne Grimmer, Elmar Kozil, mir und viel Geist Gottes in diesem wunderschönen Raum. Eine gute Nacht und gesegnete Erholung.